Regina und ich saßen eines Tages mal bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa und haben uns, was man so im Alltag so tut, mal unsere Gemeindeliste durchgeschaut. Die Bilder angeschaut, sind ja viele schöne Bilder drin, und haben uns einfach gefragt, wer ist denn eigentlich alles in unserer Gemeinde, und haben uns das angeschaut und uns ist eine Sache aufgefallen, die uns beiden aufgefallen ist. Nämlich, wenn wir unsere älteren Geschwister mal anschauen, die miteinander verheiratet sind, dann ist uns aufgefallen, dass die irgendwie alle fast gleich aussehen. Also nicht die älteren Geschwister untereinander, sondern Mann und Frau zusammen, dass sie sich irgendwie ähneln. Und wir haben daraufhin eine Theorie aufgestellt, nämlich je mehr man miteinander erlebt, je mehr man durch dick und dünn geht im Leben, desto mehr gleicht man sich an. Nicht nur innerlich, nicht nur charakterlich, sondern auch äußerlich. Das ist unsere Theorie. Also gut für mich, ja. Vielleicht kriege ich auch mal noch mehr Haare. Irgendwann mal. Wenn Jesus in unser Leben kommt, das hat die Sophie vorhin gebetet, dass du in mein Leben gekommen bist, dann geschieht etwas ganz Ähnliches, nur viel intensiver, noch viel intensiver. Paulus sagt dazu, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Andersrum sagt Paulus auch in Kolosser 4, Vers 3, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also wir in Gott. Christus in uns und wir in ihm. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann geschieht etwas ganz Gewaltiges. Wir werden zu Kindern Gottes gemacht. Für uns gibt es keine Verdammnis mehr. Das lesen wir in Römer 8. Wir bekommen den Geist Gottes in unser Herz. Wir fangen an, das zu denken, was er denkt. Wir fangen an, das zu fühlen, was er fühlt. Wir fangen an, das zu leben, was er gelebt hat. Jesus in unserem Leben. Und wir fangen auch das an zu erleben, was er erlebt hat. Und das alles führt dazu, dass wir uns ihm angleichen, ihm ähnlicher werden. Und das führt dazu, dass wir uns mit ihm tief verbunden fühlen und eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke, dass Jesus in uns lebt und wir in Jesus und ihm immer ähnlicher werden, dass das uns kommt, immer wenn wir in die Gemeindeliste reinschauen. Immer wenn wir mal jemanden anrufen wollen, dann sehen wir die Bilder und denken, ja. Oder können uns fragen, wie sehr spiegele ich Jesus wider? Ist Jesus in meinem Leben? Wie stark bin ich mit ihm verbunden? Wenn Jesus in unser Leben kommt, kurz gesagt, das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Das ist unser übergeordnetes Thema zwischen Römer 5 und Römer 8. Ich möchte da gleich weitermachen. Und zwar befinden wir uns jetzt in Römer 8, Vers 17. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich kurz sagen, da in 8, Vers 16 steht, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, wir sind zu Kindern Gottes gemacht. Harald hat es letzte Woche sehr gut erklärt, was das bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Jesus ähnlich zu sein, wie Jesus. Im Römerbrief steht, Söhne Gottes zu sein. Wir identifizieren uns mit Jesus, Jesus in unserem Leben. Und dann schreibt er in 8, Vers 17, das könnt ihr gerne aufschlagen, Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17. So, jetzt ist der Platz zu Ende. Ja, okay. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wieder Miterben Christi, wie Christus. Ja. Wenn wir wirklich mitleiden, mit wem? Mit Jesus. Mitleiden, wenn wir wirklich mitleiden. damit wir auch mit verherrlicht werden. Mit wem? Mit Jesus, mit verherrlicht werden. Wir identifizieren uns mit Jesus. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Wenn wir den Vers so lesen, dann ist es ein wirklich siegreicher Vers, wenn wir das so lesen. Wir sind Erben Christi in der Zukunft, wir warten auf das Erbe und wir werden auch mit verherrlicht, so wie Jesus verherrlicht wurde. Genauso werden wir auch verherrlicht, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben eine der größten und wunderbarsten Zukunftshoffnungen, die es auf der Welt gibt. Wir haben die größte und wunderbarste Zukunftshoffnung, die es auf der Welt gibt. Das kann uns niemand nehmen. Für uns gibt es keine Verdammnis mehr. Wir sind Kinder Gottes. Aber es fällt uns auch ein Wort auf, das diesen Siegesgedanken... Oh, könnt ihr das lesen? Ja? Aber ihr habt ja die Bibel in der Hand. Das diesen Siegesgedanken irgendwie ein bisschen hemmt. Ja, das ist dieses Wort mitleiden. Wenn wir mitleiden, dann werden wir das Erbe empfangen und wenn wir mitleiden, dann werden wir auch mit verherrlicht werden. Das ist dieser Gedanke, der hier auch mitgetragen wird, mit reingetragen wird. Müssen wir jetzt mitleiden? Mit wem? Mit Jesus? Ich will meinen Gedanken von Anfang nochmal wiederholen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann werden wir nicht nur das leben, was er lebt, sondern dann werden wir auch das erleben, was er erlebt hat. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen, was wir darunter verstehen können, ja, damit wir uns damit identifizieren können. Was ist eigentlich Mitleiden mit Jesus? Damit wir, weil das ist ja die Voraussetzung, dass es alles andere passiert. Ja. Das christliche Leben läuft nicht ohne Leid ab, sagt er hier. Ich möchte es uns an ein paar Beispielen, ich werde mich ein bisschen damit beschäftigen jetzt, damit wir wissen, sind wir eigentlich Kinder Gottes? Ja? Leiden wir mit? Mit Jesus mitzuleiden bedeutet, darunter zu leiden, dass ein Mensch verloren geht. Darunter hat Jesus gelitten. Jesus sitzt gerade auf einem Esel und reitet nach Jerusalem. Alle Menschen staunen über Jesus. Sie empfangen ihn als König und schreien, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, Einzug nach Jerusalem mit den Palmzweigen, mit dem Stoff auf dem Boden. Und kurz bevor Jesus reinkommt in die Stadt Jerusalem, weint Jesus. Nicht, weil er so gerührt ist von den Menschen, die ihn empfangen, sondern weil er die Verlorenheit sieht. Weil sie ihn nur als König gesehen haben und nicht als den Messias. Das ist Leid. Wer von uns leidet nicht darunter, dass Verwandte, Bekannte, Kinder, Eltern nicht im Glauben sind? Das ist Leid. Das ist Leid, den eigentlich nur ein Christ haben kann. Ein Ungläubiger hat dieses Leid nicht. Wenn wir mitleiden. Mit Jesus leiden, mitleiden bedeutet auch, dass wir Leiden auf uns nehmen, um Gottes Willen zu tun. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Nach 40 Tagen Fasten in der Wüste, Jesus war halb tot. Er hat gelitten ohne Ende. Kommt der Teufel zu ihm und sagt, wenn du doch Gottes Sohn bist, du kannst doch diese Steine zu Brot machen und dich davon ernähren. Jesus sagt, nein, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Er sagt, nein, ich will Gottes Willen tun. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich möchte ihn durchstehen, auch wenn ich durch Leid gehen muss. Jesus nahm große Leiden auf sich, um Gottes Willen zu folgen. Wir stehen auch immer wieder innerliche Kämpfe durch, um Gottes Willen zu tun. Immer wieder im Leben. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen, egal welche Anstrengung es bedeutet, egal ob es für mich Verzicht bedeutet auf viele Dinge. Das hat auch mit Anstrengung und auch mit Leiden zu tun. Ich werde nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich werde Böses mit Gutem vergelten. Ich werde das Böse vielleicht auch geschehen lassen über mich, ohne es zurückzugeben, was eigentlich für mich eine Genugtuung wäre. Ja, ich werde mein Leben für den Herrn geben und ins Hoffnungshaus ziehen, ja, um dort meine Zeit und mein Geld einzusetzen. Das hat mit Verzicht, mit einem Opfer zu tun, mit einem Kampf auch. Ja, ich werde samstags auf den Marktplatz mich stellen und meinem Glauben bezeugen. Ich werde einen Kampf durchstehen und das machen einfach. Und so weiter und so weiter. Das ist eine gewisse Anstrengung. Das sind alles Opfer, die wir um Jesu Willen bringen. So wie Jesus es auch getan hat. Jesus in uns. Mit Jesus mitleiden bedeutet auch, aufgrund des Bekenntnisses zu leiden, das wir zu Jesus haben. Das heißt auch, mit Jesus mitleiden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist ein Trost. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ich war letztens beim Bruder Gazim, der hat das ja auch hier vorhin in der Gemeindestunde erzählt. Er sagte, er musste vom Land Iran fliehen. Ich weiß nicht, ob du da bist, Gazim. Ich musste vom Land Iran fliehen, nur weil sie mir eine Bibel zu Hause entdeckt haben. Leiden aufgrund der Wahrheit. Als Jesus vor der Kreuzigung da saß, vielleicht da lag, um ihm eine Dornenkrone aufgepresst wurde und ihm mit dem Rohr auf den Kopf geschlagen wurde, er bespuckt wurde, litt er, nur weil er den Menschen die Wahrheit gesagt hat. Ich denke, wir gehen auch durch diese Leiden. Hier in dieser Zeit ist diese Verfolgung nicht groß, das wissen wir. Und trotzdem haben wir eine Hemmung dazu, Gottes Wort weiterzugeben. Wir sind gehemmt darin. Warum? Warum, wenn wir doch hier in freiem Land leben, warum sprudelt es nicht aus uns heraus? Ja, wir haben doch irgendwie Angst. Vielleicht schämen sich auch manche dafür. Aber viele haben auch einfach Angst. Was wird geschehen? Wie wird der andere reagieren? Ich werde vielleicht Ablehnung erleben. Das ist mit Jesus Mitleiden. Und eine letzte Sache. Mit Jesus Mitleiden unter der eigenen Unvollkommenheit. Als Jesus am Kreuz hing und die ganze Schuld der Menschheit auf ihm lag, war er der größte Sünder, der größte Versager der Welt. Den, der die Sünde nicht kannte, Jesus, der hat die Sünde nicht gekannt, hat er für uns zur Sünde gemacht. In diesem Moment erfuhr Jesus fürchterliches Leid, fürchterliches Schuldgefühl gegenüber dem Herrn. Auch wir als Christen leiden nicht nur im Kampf, um Gottes Willen zu tun, wie ich vorhin erwähnte, sondern wir leiden auch darunter, wenn wir darin fallen. Wenn wir darin fallen, dann leiden wir darunter, wenn wir sündigen. Letztens sagte eine Schwester zu mir, ich nehme mir morgens vor, liebevoll mit meinen Kindern umzugehen und abends sitze ich in Tränen und bin mir wieder bewusst, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Das ist auch Leiden. Leiden um Christi willen. So ein Leiden haben die Leute, die an Christus nicht glauben, nicht. Mit Jesus mitleiden. Wir stehen im Kampf gegen Versuchungen und Sünde zu kämpfen und wir leiden darunter, wenn wir darin versagen. So wie Jesus, als er am Kreuz hing. Und zusätzlich kommen ja noch die Leiden hinzu, die sowieso ohnehin jeder Mensch noch hat. Ja, Vergänglichkeit, Krankheit. Die erspart uns Gott nicht, wenn wir seine Kinder werden. Paulus sagt es auch in unserem Text. Ich werde nachher darauf eingehen. Schwachheit. Jesus kam auch in die Vergänglichkeit. Jesus hat es auch erlitten. Mit Jesus mitleiden. Das soll für uns ein Trost sein. Jesus hat alles erlitten, was wir auch erleiden. Und wenn Jesus in uns lebt, dann werden wir auch das erleben, was er erlebt hat. Wenn wir diese Leiden anschauen, dann hoffe ich, dass wir uns damit wirklich identifizieren können. Das ist nämlich ganz arg wichtig für uns als Christen. Wir müssen uns damit identifizieren können, mit diesen Dingen. Ich hoffe, dass wir das können. Ich hoffe, dass ich hier aus euren Erfahrungen geredet habe. Wenn ihr euch darin finden konntet, dann ist es ein gutes Zeichen. Dann ist Jesus in euch und ihr in Jesus, weil wir mitleiden mit ihm. Du wirst ihm ähnlicher und das ist sehr gut so. Wenn es aber in deinem Leben nicht sichtbar ist, dann wird es höchste Zeit, dass du deinen Glauben überprüfst. Ist Jesus in dir? Leidest du mit ihm mit? Wenn wir uns diesen Leiden entziehen, müssen wir uns fragen, ob unser Glaube wirklich lebendig ist. Vielleicht ist er nur eine tote Religion ohne Leben, ohne Jesus. Weil wenn Jesus in uns ist, dann werden wir das auch erleben, was er erlebt hat. Das sagt uns dieser Text hier. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir aber auch mitverherrlicht werden. Wenn wir diese Leiden im Glauben, die der Glauben mit sich bringt, erdulden und ertragen und aushalten, dann werden wir uns umso mehr darauf freuen, was uns in Zukunft bevorstehen wird. Diese Zukunftshoffnung wird bei uns umso größer deswegen. Liebe Geschwister, Gott macht nämlich keine halben Sachen. Gott macht keine halben Sachen. Er lässt uns nicht hier leiden und sagt dann, okay, und tschüss, jetzt habt ihr gelitten, jetzt seid ihr gestorben und jetzt alles, okay, jetzt. Wenn wir schon mit Jesus durch Leiden gehen müssen, dann werden wir auch mit Jesus in die Herrlichkeit gehen. Und dann werden wir auch mit Jesus das erben, was er selber geerbt hat. Gott wird uns ganz mit Jesus identifizieren, weil er ist in unserem Leben. Und wir sind mit ihm durch dieses Leben gegangen. Da gibt es kein Wenn und da gibt es kein Aber und da gibt es auch keinen Haken an dieser Sache. Es gibt keine Verdammnis mehr. Wir sind Kinder Gottes. Und das, was wir mit Jesus erben werden, das überschattet alles, was wir bis dahin mit ihm durchlebt haben. Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Liebe Gemeinde, es lohnt sich, mit Jesus durch diese Leiden zu gehen. Es lohnt sich. Es wird nichts mehr sein, wie es jetzt ist. Ich könnte jetzt versuchen, die Herrlichkeit wirklich so zu beschreiben, was sie alles beinhaltet, was alles auf uns zukommen wird. Aber wenn ich das versuchen würde zu beschreiben, dann wäre es immer zu wenig. Es wird viel, viel mehr sein, als wir uns je vorstellen können. Wir leiden hier fürchterliches Leiden. Es ist schlimm. Und wir dürfen diese Leiden auch nicht schmälern. Wir müssen durch diese Leiden gehen. Egal welcher Mensch, alle gehen durch Leiden im Leben durch. Wir Christen noch mit zusätzlichen Leiden, die ich vorhin beschrieben habe. Und wir brauchen diese Leiden nicht schmälern. Sie sind schlimm. Es sind Leiden. Wir brauchen sie auch nicht wegdiskutieren. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Es ist so. Wir brauchen nicht immer mit einem Lächeln im Gesicht rumlaufen in unserem Leben. Nicht immer. Wir haben eine feste Hoffnung. Darauf kommen wir gleich. Aber wir brauchen nicht immer mit einem Lächeln im Gesicht rumlaufen. Ich denke, dann machen wir uns manchmal der Heuchelei ein bisschen schuldig. Ja. Und ich denke, das würde schon reichen, wenn wir sagen würden, dass diese Leiden einfach nur aufhören werden in der Herrlichkeit. Das würde uns schon reichen. Ja. Es wird einfach alles aufhören. Es wird kein Leid mehr sein. Ja. Aber das ist für Gott nicht genug. Es wird nicht einfach nur alles aufhören. Diese Leiden werden nicht alle einfach aufhören. Es wird viel, viel mehr sein. Gemeinschaft mit Gott und seiner Familie, wie wir sie noch nie erlebt haben. Nicht mal hier im Gottesdienst. Tiefer Frieden, tiefe Ruhe, Freude, Vollkommenheit. Wie Jesus. Wie Jesus. Liebe. Und darauf dürfen wir hinleben, liebe Gemeinde. Auch in den Leiden, die der Glaube mit sich bringt, dürfen wir darin hinleben. Und mit Jesus Christus zusammen. Ja, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Jetzt ist es noch nicht so weit. Aber alles wartet schon drauf. Es ist noch nicht so weit, aber wir warten schon drauf. Alles wartet schon darauf. Mit Sehnsucht wartet die Natur darauf, dass es bald so weit sein wird. Paulus schreibt nämlich in Vers 9, ab Vers 19 einen langeren Text und erklärt etwas hier ganz Wichtiges. Oder ja, genau. Er sagt hier: Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das ist Gott. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden durch Gott. Und die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, bis die Kinder Gottes verherrlicht werden, bis die Zukunft kommt. Auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit und der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wenn wir diesen Text anschauen, dann im Großen und Ganzen können wir den so zusammenfassen, dass die ganze Natur schon mit Sehnsucht auf dieses Ereignis wartet, bis wir mal verherrlicht sind, bis wir mal dieses Leben durchlebt haben mit Jesus und bis Gott uns die ganze Herrlichkeit schenkt, die er auch Jesus geschenkt hat. Die ganze Natur wartet darauf, sie seufzt, sie liegt in Geburtswehen, sie hat große Schmerzen. Warum ist es so? Gott hat die Natur unterworfen, steht hier auch. Ja. Warum ist es so? Ich möchte uns mal kurz nochmal da mitnehmen, dieses Thema. Als Adam gesündigt hat, welche Strafe hat Gott ihm auferlegt? Ich will es kurz vorlesen. Und zu Adam sprach er, also Gott: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Ich weiß, dass wir die Natur immer wieder wahnsinnig bestaunen über Gottes Vielfalt, Gottes Herrlichkeit, Gottes Weisheit. Und wir können Gott in der Natur sehen. Das ist richtig. Das dürfen wir auch immer noch weiter tun. Aber die Natur ist trotzdem der Vergänglichkeit unterworfen worden aufgrund uns, damit die Natur uns das Leben schwer macht. Wir müssen viel arbeiten, um ernährt zu werden. Viel arbeiten. Weil die Natur in Geburtswehen liegt, weil die Natur der Vergänglichkeit unterworfen worden ist wegen uns. Die Natur sollte uns eigentlich einen Lebensraum bieten, in dem wir frei uns bewegen können und ernährt werden und uns auch dienen soll. Das wird in der Ewigkeit so sein wieder, weil die Natur seufzt und sehnt sich danach und hat eine große Hoffnung, bis sie uns wieder einen Lebensraum bieten kann, der wunderbar ist. Das wird in Ewigkeit sein. Vielleicht erweitert es unseren Blick auch, wenn wir auf die Natur schauen, wenn wir im Alltag durchgehen und auf die Natur schauen und sehen, ja, es ist wunderschön, aber es wird noch viel, viel besser in der Ewigkeit. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Jetzt seufzt die Natur noch. Nicht aber nur die Natur, sondern auch wir. Kapitel 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, die Natur, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Paulus sagt hier was ganz Besonderes. Auch wir, die wir schon mit dem Geist Gottes, die wir als erstes mit dem Geist Gottes erfüllt worden sind, durch Jesus Christus, durch seine Erlösung, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft. Das bedeutet nicht, dass der Geist uns vollkommen macht. Der Geist Gottes wird uns nicht erlösen von all dem, was wir jetzt hier erleiden. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft. Das ist Fakt. Das ist eine Tatsache, die Paulus hier uns mitteilt. Wir leben in einer Erwartung. Es ist noch nicht alles perfekt. Es ist noch nicht alles gut. Und das ist eine Illusion, wenn wir sagen, dass Christenleben immer toll und perfekt ist. Nein, das bringt mit Leiden mit sich, auch mit. Und es soll uns trösten, weil wir ganz genau wissen, dass Jesus in uns lebt. Wir erleben das, was Jesus erlebt hat. Und meine Frage dazu, und ich weiß, mir ist es ganz bewusst, dass das, was wir jetzt hier lesen im Römerbrief, dass es ein siegreicher Text ist, der uns wirklich trösten soll im Leid, der uns dazu führen soll, auszuhalten hier auf der Erde und auszuharren und abzuwarten, bis die Ewigkeit kommt. Und es soll uns trösten und Freude geben, dieser Text. Und trotzdem will ich uns hier in dieser Sache ein bisschen hinterfragen. Ist es wirklich so? Warten wir mit Sehnsucht? Seufzen wir hier aufgrund der Leiden, die mit Jesus mitkommen? Seufzen wir hier? Wie sehr erwarten wir die Sohnschaft? Wie sehr erwarten wir die Verherrlichung? Wie sehr erwarten wir das Erbe hier? Sehnen wir uns danach? Ist es nur für die geschrieben, die unter Verfolgung leiden? Da können wir es verstehen. Die, die unter Verfolgung leiden, die keine Hoffnung mehr im Leben haben, dass das Leben gut werden kann und so weiter. Dann sagen wir, ja, die haben ein Verlangen nach der Ewigkeit. Das ist auch richtig so und die werden auch wieder verherrlicht werden und so weiter. Aber wie ist es bei uns? Bei welchen wir es noch verstehen, sind die Alten und die Kranken. Ja, die leben noch jetzt nur noch auf die Ewigkeit zu. Aber was ist mit uns Jungen? Was ist mit den jungen Dynamischen, die gesund sind, die erfolgreich sind? Und das sind viele von uns, hier unter uns. Wie sehr haben wir die Sehnsucht nach der Ewigkeit? Wie sehr seufzen wir und sagen, Herr, ich lebe nur noch auf die Ewigkeit zu. Ist es bei uns vorhanden? Viele sagen bestimmt, ja, wenn man so nüchtern nachdenkt drüber, dann wird es bestimmt nicht schlecht sein, aber jetzt noch nicht. Oder manche sagen, jetzt, ja, jetzt noch gar nicht, ja, nicht jetzt soll Jesus kommen. An die Leute möchte ich ein paar Worte richten. Und zwar, dass unser gesamtes Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Das ganze Leben eines Menschen, eines Christen, ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und das ist ein Kernstück unseres Glaubens. Das ist der Kern unseres Glaubens. Christus rettet uns, damit wir eine Hoffnung haben, nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit, in der Ewigkeit zu sein, bei ihm. Unser ganzes Leben ist auf ihn ausgerichtet und auf das, dass wir bald bei ihm sein werden. Wir sind gerettet worden, damit wir diese Hoffnung haben. Deswegen sind wir gerettet worden. Das ist der Grund unserer Rettung, damit wir diese Hoffnung haben. Lass uns da mal weiterlesen. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. So warten wir mit Ausharren. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Und Paulus beschreibt hier einen ganz einfachen Gedanken, nämlich eine Hoffnung, die man sieht, die man schon erfahren hat, eine Sache, die man schon erfahren hat. Wenn wir die Herrlichkeit schon erfahren hätten, dann hätten wir keine Hoffnung mehr, weil dann würden wir es ja sehen, dann würden wir es ja schon erfahren. Ja. Und weil wir das aber noch nicht erfahren haben, so haben wir diese Hoffnung, dass wir es bald erfahren werden. Und somit warten wir im Ausharren. Warten im Ausharren bedeutet, wir halten am Glauben fest. Wir gehen durch dieses Leben mit Jesus durch. Das bedeutet es, warten mit Ausharren. Es ist nicht nur auf dem Stuhl sitzen und warten, jetzt komm, jetzt halte ich halt hier noch aus oder was, wie lebe ich mein Leben irgendwie zu Ende, sondern nein, das heißt, warten mit Ausharren heißt, am Glauben an Jesus festzuhalten und mit ihm sein Leben zu leben. Das heißt, Ausharren. Ja, das heißt, warten mit Ausharren. Wenn wir aber diese Hoffnung nicht haben, worauf sollen wir dann warten? Wenn es uns eigentlich egal ist, nochmal um das Thema davor nochmal anzusprechen. Ich möchte uns da ein bisschen hinterfragen, weil ich denke, dass das in unserer Gesellschaft gerade, in unserer jungen Gesellschaft, in unserer erfolgreichen Gesellschaft gerade einfach relevant ist. Deswegen sage ich das jetzt auch. Und ich will euch kurz erklären, warum. Vielleicht denken manche, eine Hoffnung zu haben in den Situationen, in denen es einem rundum gut geht, ist ziemlich schwierig. Und das ist auch verständlich. Ja, eine Hoffnung zu haben, wo es uns wirklich super geht, dann ist es schwierig, eine Hoffnung zu haben. Weil worauf hofft man dann? Man hat ja alles. Ja. Ist nicht so einfach. So könnte man denken. Ja. Aber ich denke nicht, dass das hier unser Problem ist. Ja. Ich denke sogar, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit auch haben müssen, wenn es uns gut geht. Auch haben können, wenn es uns gut geht. Wenn alle Umstände perfekt sind, können wir diese Hoffnung der Herrlichkeit auch haben. Die Zukunftshoffnung ist nicht davon abhängig, wie es uns allgemein, im Allgemeinen geht. Nicht abhängig von unseren Lebensumständen. Ich denke, der Hund ist da woanders begraben. Ja. Wir werden die Zukunftshoffnung erst dann wirklich haben, wenn wir wieder zurück dahin kommen, was wir am Anfang gesagt haben. Ein Leben in Jesus zu führen. Wenn wir ein Leben in Jesus führen, dann werden wir Zukunftshoffnung haben. Jesus hatte diese Hoffnung. Er betet in Johannes 17, betet er, Vater, ich habe mein Werk getan und jetzt gib mir wieder die Herrlichkeit, die ich vorher bei dir hatte. Er hat sich darauf gefreut, auf diese Zukunftshoffnung. Wenn Jesus in uns ist, wenn wir ein Leben in Jesus führen, wenn wir das denken, was er denkt, wenn wir das fühlen, was er fühlt, und wenn wir das leben, was er gelebt hat, und wenn wir auch das erleben, was er erlebt hat, dann werden wir Zukunftshoffnung haben ohne Ende, egal wie es uns geht, rein äußerlich. Das sind nochmal diese Punkte auch, ja, die das mittragen. Mitleid haben mit Menschen, die verloren gehen. Darunter leiden. Kampf im Glauben. Kampf Gottes Willen zu tun. Natürlich, wenn wir uns diesem Kampf entziehen, dann werden wir auch keine Zukunftshoffnung haben. Wenn wir uns in diesen Kampf begeben, Gottes Willen zu tun, und Gott, dein Wille ist größer als alles, was ich will, dann werden wir uns in Kämpfe begeben und dann werden wir aber auch die Zukunftshoffnung haben. Wenn wir unter der Sündenlast leiden, das ist okay, dass wir das tun. Das ist okay, wenn wir in Leiden sind, weil wir manchmal fallen auch. Wir sind trotzdem Kinder Gottes, es gibt trotzdem keine Verdammnis mehr für uns. Wenn wir aber uns dieser Last der Sünde entziehen, wenn wir sagen, ja, jetzt habe ich es genügend, egal, mir wurscht, was ich jetzt mache, eigentlich kann ich machen, was ich will, ich muss ja jetzt meine Bedürfnisse befriedigen, dann werden wir diese Last auch nicht haben und dann werden wir auch die Zukunftshoffnung wird bei uns schwinden, weil wir haben das, was wir eigentlich in Zukunft erwarten. Jetzt schon. Verfolgung, Leiden aufgrund unseres Bekenntnisses. Wenn wir unser Bekenntnis nicht weitergeben wollen, dann werden wir darunter auch nicht leiden. Dann werden wir das Leben Jesu aber auch nicht führen. Und dann werden wir, ja, die Zukunftshoffnung auch wird uns geschmälert. Wenn du dich jedem Leid um des Glaubens willen entziehst, dann wirst du den Blick auf die Ewigkeit auch nicht haben. Aber wir sind gerettet worden, um Hoffnung zu haben, diese Zukunftshoffnung zu haben. Das Geheimnis dahinter ist, Christus in uns, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Jetzt ist meine letzte Frage, einfach nur die ich noch kurz ganz schnell anschneiden will, ist, heißt es jetzt, dass wir unser ganzes Leben lang Trübsal blasen müssen? Heißt es jetzt, dass wir die ganze Zeit uns in Leiden reinbegeben müssen? Heißt es, dass wir die ganze Zeit danach streben müssen, zu leiden? Nein, der Glaube an sich bringt dieses Leid mit sich. Wir brauchen uns da nicht nirgends hineinbegeben in irgendwelche Leiden. Es bringt, wenn wir in Jesus leben, dann wird es einfach kommen. Und dann müssen wir aushalten, dann müssen wir ausharren, dann müssen wir unsere Kämpfe durchstehen. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir, ich hoffe nicht, dass ich hier uns zu arg drücke jetzt durch dieses Thema, ja, weil das ist ein siegreiches Kapitel, ja, das über diese Zukunftshoffnung redet, die wir haben, ja, auch unter unserem Leid. Und deswegen, ich hoffe, dass ich kann das ein bisschen zusammenfassen, indem ich ein paar Verse aus dem Römerbrief lese. Ich möchte anfangen, ihr könnt es auch gerne mitlesen und aufschlagen, ich möchte anfangen in Kapitel 3, Vers 23 und 24. Denn es ist kein Unterschied, ihr blättert noch, ja. Kapitel 3, Vers 23 und 24. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist. Das ist, daher kommen wir, ja, von dort kommen wir. Jetzt gehen wir weiter in Kapitel 5, ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist etwas Positives. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Und jetzt passt auf, was da sagt, der Paulus, und rühmen uns. Wir sind stolz darauf, aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit, was in Zukunft kommen wird, der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns jetzt, wir sind gerechtfertigt und wir sind stolz darauf, dass wir bald bei ihm sein werden. Wir dürfen stolz darauf sein. Und jetzt passt auf, jetzt geht's noch weiter. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da, wo wir aushalten müssen, da, wo wir ausharren müssen, da, wo Leiden aufgrund des Glaubens auf uns zukommen. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Wir wissen, dass wenn wir bedrängt sind und unser Glaube sich dass unser Glaube sich bewährt oder indem wir aushalten, dann wissen wir, dass der Glaube lebendig ist. Ganz sicher. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, der Glaube bewährt sich, der Glaube bestätigt sich und wir wissen, dass der Geist Gottes in uns wirkt und uns Kraft schenkt, die Bewährung aber Hoffnung. Wenn wir wissen, dass unser Glaube lebendig ist und er sich bewährt, wenn wir das Leben mit Jesus, in Jesus führen, dann werden wir Hoffnung haben. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zuschanden werden. Sie wird nicht weggenommen werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist jetzt schon so. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann nochmal unser Text in 8, Vers 24, ab Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Lasst uns daran festhalten, an diesem Glauben in Jesus. Lasst uns den Glauben, den Jesus mitbringt, nicht einfach entziehen, sondern wirklich diesen Kampf durchstehen. Nochmal der Vers zum Schluss, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ich hoffe, das ermutigt uns, an Jesus festzuhalten und in Jesus zu leben und diese Zukunftshoffnung entgegenzugehen. Amen.